Und es ist auch nicht so einfach, diesen Schritt zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Ängsten verbunden.
Hallo, ihr hört 5:1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer 5 Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms The Label, Miriam Jax von Jack's Beautyline, Sissy von Hardenberg von The Sis Bliss, Jessie Weiss von Jonelle und heute Sue Gears. Sue Gears ist eine echte Tausendsasserin. Sie arbeitete zum Beispiel als TV-Redakteurin, Moderatorin und Marketing-Profi bei dem Modelabel Closed. Jetzt macht sie ihr eigenes Ding und das heißt auch so wie sie, So Sue. Unter diesem Label betreibt sie einen Blog und ihre eigene Modemarke. Über das Business, bei dem sie sich jetzt wirklich angekommen fühlt, reden wir jetzt. Der Sponsor dieser Episode ist Clark, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Sue Gears. Mir zugeschaltet ist jetzt Sue Gears von So Sue. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Sue. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich bei dir sein darf.
Du hast beruflich schon viele, viele Sachen ausprobiert. Du hast TV-Moderation gemacht, du warst im Marketing bei einer großen Brand tätig. Kannst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, von daher, wo du kommst, zu dem, wo du jetzt gerade bist?
Ja, also ich glaube, so ein bisschen mein erster Antrieb ist natürlich so ein bisschen diese Neugierde. Ich habe irgendwann mal nach der Schule, als ich in New York war, und nicht wusste, was ich machen soll. Es war immer klar, dass ich irgendwas mit Medien machen wollte. Da waren auch immer meine Schulpraktika in der Richtung. Und in New York, als ich dann da so durch die Straßen gewandert bin, war ich so fasziniert, nicht von den Hochhäusern, sondern von den Menschen, von diesen verschiedenen, diversen Menschen, die ich auf der Straße gesehen habe. Und das war für mich so ein erster Impuls, zur Kamera zu greifen. Ich habe mir dann eine Kameraausrüstung zusammengespart. Ich habe da viel Babysitting gemacht und im East Village Coffee Table Books verkauft. Und dann habe ich gesagt, ich muss das hier festhalten. Ich muss diese Menschen fotografieren. Und dann so im Spirit der Magnum-Fotografen habe ich angefangen, Fotos zu machen und habe dann Fotografie 2 Semester an der Parsons School of Design studiert und hatte so einen tollen Lehrer, Rick Falco, der viel für People Magazine geshootet hat. Und ich fand diese Herangehensweise, dieses, was ja heute wieder so in ist, ne? Dieses slow zurück, langsam sich in einen Raum sozusagen erstmal begeben, gucken, wie sieht es hier aus? Und dann Monate später hatte er so eine Reportage gemacht in Harlem zum Beispiel, wo Menschen operiert werden, die sich kein Krankenhaus und sowas leisten können, die sozusagen in ihrem Zuhause operiert wurden. Und er damals als Weißer in Harlem, also das ist schon, war schon schwierig für ihn sowieso. Und er hat halt erzählt, wie er diese Aufnahmen, er hatte wirklich unfassbare Aufnahmen von OPs, in dem Zuhause, wo wirklich der Arzt unter einem Brustkorb operiert und unter einem offenen Brustkorb fasst. Und sowas habe ich dann, unfassbare Aufnahmen. Und er hat halt erzählt, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie er da zu diesem Shoot gekommen ist. Ne? Dass er erst mal so in diesem Viertel war, dass die Leute sich an ihn gewöhnen. Irgendwann, Monate später, hat er eine Kamera mitgenommen, dass die Leute gecheckt haben, okay, das ist ein Fotograf. Und dann hat er die Menschen kennengelernt. Ne? Also ist er wirklich immer einfach abgehangen. So. Und das ist so, gemessen an heute, ist es so unvorstellbar, dass so gearbeitet wurde. Und das hat mich so fasziniert, dass ich auf jeden Fall was Visuelles machen wollte. Ich wollte was mit Fotografie machen, mit Film und mit Menschen. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das ist so, es gibt ja so Momente. Es gibt ja diese berühmten Magic Moments, die dann irgendwas triggern. Und für mich war klar, also nach dieser Zeit dann in New York, dass ich nicht in diese klassische Schreiber Redaktion, Reportage möchte, sondern dass ich auf jeden Fall was Visuelles mache und bin dann beim Fernsehen gelandet.
Okay, warum bist du nicht bei der Fotografie geblieben?
Gute Frage. Also ich habe dann, das ist echt eine gute Frage, warum ich da nicht geblieben bin. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann aber immer nur so Praktikas und Jobs als sozusagen Fotografieassistenz bei Modeproduktionen bekommen oder habe da auch so ein bisschen reingeschnüffelt, weil so sagen wir mal, Fotoreporter nehmen ja nicht unbedingt Assistenten mit. Ne? Das ist entweder, man wird da irgendwo reingeschmissen und hat eine Chance und so. Und dann, wie gesagt, Mode war halt auch immer ein großes Hobby. Und dann hat mir aber Modefotografie, ehrlicherweise dann diese ganze Studios und das ganze Setup, das hat mir dann nicht so einen Spaß gemacht. Und dann hatte ich einfach, wie gesagt, also ich glaube, mein noch stärkerer Impuls ist wirklich mit Menschen zu tun zu haben. Und Biografien haben mich immer schon fasziniert. Ich habe auch als Kind immer schon Biografien gelesen. Warum ist der Mensch so geworden, wie er ist? Wo liegt es begründet? Wie ist die Historie? Wie ist die Biografie des Menschen? Das fand ich schon immer super spannend. Und von daher hatte ich dann eine Chance, damals bei Premiere als Reporterin Volontariat zu bekommen im Kinobereich und im Prinzip Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren zu interviewen. Ein Kinoformat. Okay. Und das war auch sehr toll, weil da hatte ich natürlich auch Bildgestaltung. Ich hatte mit Bildgestaltung zu tun. Ich habe viel von den Filmfestivals berichtet. Ich habe auch Backstage von Dreharbeiten viel berichtet. Also da konnte man auch schon sehr kreativ mit dem Bild umgehen. Ne? Du hast auch Musik geschnitten und dann die O-Töne. Also das war schon auch eine tolle Zeit und auch eine sehr kreative Zeit.
Wieso bist du vom Fernsehen weggegangen?
Ehrlicherweise so der Liebe wegen. Also ich und weil ich auch neugierig war, was gibt es eigentlich noch für mich? Also ich glaube, das ist ganz komisch. Ich war immer schon so angstfrei und neugierig, glaube ich, nochmal was anderes auszuprobieren. Und meine Sendung, die letzte Sendung, an der ich gearbeitet habe, da war ich dann Chefreporterin bei Max TV. Die wurde eingestellt, genau, und dann hat ProSieben, weil ich habe da für eine Produktionsfirma gearbeitet und ProSieben hat uns dann das Angebot gemacht, entweder nach München zu gehen und dann nochmal, wie gesagt, eine Senderkarriere zu starten oder zu der Sat.1-Gruppe, also gehört ja zusammen, oder dann nach Berlin. Und hätte ich damals nicht meinen damaligen Mann kennengelernt, wäre ich, glaube ich, nach Berlin gegangen, weil ich das natürlich auch total, es war so Aufbruchsstimmung nach Berlin. Viele meiner Freunde sind nach Berlin gegangen. Das hätte ich natürlich auch gerne gemacht. Und da würde ich mich auch sehen. Und ich fühle mich auch immer wohl, wenn ich in Berlin bin. Ich finde, das hat ganz anderer kreativer Impuls und ist viel diverse, hat mich wirklich an meine Zeiten in New York erinnert. Aber es ist halt anders gelaufen. Wie gesagt, ich hatte dann, ich war dann Mitte 30, ich wollte auch eine Familie gründen und das ist dann auch alles sehr schnell passiert. Ich habe dann binnen kürzester Zeit 3 Kinder bekommen und bin dann aber auch sozusagen so ein bisschen in seine Welt mit eingestiegen. Und er kommt aus der Mode, macht das Unternehmen Closed. Das macht er auch immer noch. Und ich habe halt gemerkt, so nur Kinder, also das ist natürlich schon viel und natürlich auch großes Programm, aber ich hatte immer Lust, noch weiter zu arbeiten und wollte halt alles, wie das so ist.
Man will alles. Ja, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast bei Closed im Marketing gearbeitet und hast dir da so ein bisschen deine Nische auch gesucht und das so ein bisschen neu für dich erfunden. Kannst du das nochmal kurz erklären? Nur um zu wissen, wo du herkommst, weil das auch wichtig ist für das, was du jetzt tust.
Ja, genau. Also ich dazu muss man wirklich sagen, ich habe jetzt nicht so eine klassische Marketing-PR-Ausbildung, sondern ich wurde gefragt, du kommst ja vom Journalismus, vom Storytelling, versuch doch mal irgendwie was für unsere Marke zu kreieren, also Geschichten drumherum und Klos hatte bis dato damals keine PR-Agentur gefunden, die das so erfüllt hat in ihrem Sinne so und die da auch so mit eingestiegen ist, weil es ist ja schon auch, ist ja eine Marke mit einer Historie, mit einem Background. Auch die Pedal Pusher ist ja auch nicht so in zwei Sätzen zu erklären. Also da gibt es einfach, da gibt es eine Heritage und das war sehr spannend. Einfach, da habe ich jetzt erstmal so ein bisschen gesammelt. Ich durfte sehen, wie das alles produziert wurde. Habe meinen Schwiegervater damals interviewt. Also das war schön, da einzusteigen in diese ganze Welt und sich dann drumherum Geschichten auszudenken und in die Kommunikation einzusteigen. Und wie gesagt, nicht am Reißbrett, sondern natürlich so ein bisschen mit meinem journalistischen Background. Und ich glaube, das war, was man heute ja immer schon so schön sagt und was so ein bisschen inflationär gebraucht wird. Aber ich glaube, das war damals schon sehr authentisch.
Man hat so ein bisschen den Grundstein gelegt zu dem, was du heute tust. Du hast eine Personal Brand mit Namen Sosu. Ja. Du bist es angegangen, weil du dann bei Closed raus bist, weil es da sozusagen einen Bruch gab. Kannst du mal davon erzählen, was dann bei dir diese Energie ausgelöst hat, etwas ganz Eigenes zu starten? Weil bis dato warst du ja quasi immer in anderen Unternehmen tätig.
Das stimmt. Und es ist auch nicht so einfach, diesen Schritt zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Ängsten verbunden. Und da hatte ich schon das erste Mal im Leben nicht sowas wie Angst, aber ich hatte schon Respekt davor, so in der Mitte des Lebens, kann man ja fast sagen, oder im hinteren Drittel des Lebens vielleicht, nochmal was anzufangen oder mich zu fragen, oh Gott, was mache ich jetzt? So, die Kinder sind natürlich auch groß oder größer, waren schon größer, aus den Gröbsten raus. Ich war gut organisiert. Und hatte jetzt so diesen redaktionellen, diesen journalistischen Background, war jetzt die letzten 15 Jahre in der Mode zu Hause. Und es gab halt die Möglichkeit, mache ich sozusagen den Einkauf und Verkauf und das ganze Merchandising für den Laden Linette, den ich ja auch noch sozusagen bespielt hatte. Das hatte ich immer auch noch nebenbei gemacht. Also da gab es die Möglichkeit, da zu 100% einzusteigen, den Laden zu übernehmen und sozusagen da als Geschäftsführerin zu fungieren. Oder mache ich nochmal was ganz Neues? Und das war schon eine Entscheidung, auch zum Glück so ein bisschen getrieben von meiner Schwester, die sagte, nein, wir müssen unbedingt online und online ist die Zukunft und mit deinem Gespür und deinen Verbindungen, wir hatten da einfach so eine total neue Idee, ein neues Konzept, wir wollten deutsche junge Designer fördern und denen sozusagen eine Shop-Plattform bieten. Auch damals schon vor 6 Jahren mit einem stark nachhaltigen Gedanken. Und auf der anderen Seite gab es meine beste Freundin und ein paar, so eine Gruppe von Freunden, auch Knut, der ja heute noch mit an bei uns im Marketing ist, die gesagt hat, oh, wir brauchen unbedingt einen Blog sein für erwachsene Frauen. Den gibt es so noch nicht. Für Themen, so für Frauen, die Rush Hour vielleicht des Lebens vielleicht schon so ein Stück hinter sich haben. Und dann haben wir das ehrlicherweise so ein bisschen so die Idee meiner Schwester und die Idee von Knut und Steffi einfach zusammengeschmissen. So, und beide Kräfte, meine Schwester und meine beste Freundin, waren eigentlich dann so ein bisschen auch der Motor, mich so ein bisschen auch aus diesem Tief, das ich damals hatte, so zu überlegen, oh, was mache ich eigentlich? Also ich habe dann gar nicht lange überlegen können, was ich mache, weil sich dann sozusagen diese eigene Plattform so geboten hat und mir meine Schwester auch wirklich so die Angst genommen hat, zu sagen, klar machen wir uns selbstständig und klar kriegen wir das hin. Und und das ist aber auch natürlich mit diesem Elan, den sie hatte, sie kam vom Burda, hat da die digitale Abteilung mit aufgebaut und war auch gerade so in der Familiengründung und ich hatte natürlich Angst, ob sie das alles so schafft. Aber wie gesagt, so mit Anfang 30 kann man ja noch Bäume ausreißen. Und so war es dann auch. Also sie hat mir vor allem diesen Angstpart, so dieses ganze Business, finanzielle Backend, das hat sie zum Glück, da hat sie mir die Angst genommen, weil sie diesen Part einfach übernommen hat.
Wir machen eine kleine Pause, damit ich euch was zu Clark erzählen kann. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht. Und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zweimal wirklich teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen. Eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherungen zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken mehr machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von den einzelnen Anbietern. Für 5:1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5:1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Sue. Und wie habt ihr das gerade auch mit der Finanzierung, wenn ihr auch so eine Gruppe von Leuten wart, wie habt ihr das denn auf die Beine gestellt? Habt ihr einfach gestartet?
Ja. Wir hatten gar keinen Puffer. Also wir haben von Anfang an, ich weiß nicht, wir hatten vielleicht 2.000-3.000 Euro oder so jeder, meine Schwester und ich. Und also wirklich nicht die Welt. Aber wir haben uns natürlich ein Jahr lang oder fast 2 Jahre lang kein Gehalt ausgezahlt. Ne? Das haben wir nicht. Also wir haben alles, was wir verdient haben, in die Website-Entwicklung, alles, was wir generiert haben. Und am Anfang haben wir das ja gar nicht. Da waren wir nur ehrlicherweise besessen von unseren tollen Content und Beiträgen und wer wieder was geschrieben hat Und da hatten wir dann halt auch irgendwann echte Probleme, uns zu finanzieren, weil auf der anderen Seite der Shop und die Designer, die wir damals mit an Bord haben, die haben sich halt leider nicht, haben sich nicht so verkauft, ne? Weil wir auch nicht so schnell auf die Reichweite gekommen sind und das hat es nicht getragen, ne? Und das, wie gesagt, man muss sich natürlich immer einen gewissen Puffer und eine Zeit geben und dann haben wir angefangen wirklich mit so ein paar Hoodies mit Schlitzen an der Seite, die es heute noch gibt. Also auch wirklich unser erster Bestseller, wenn man so will. Eigentlich auch ein schreckliches Wort. Und die schlugen dann ein wie Bombe, weil damals gab es dann noch nicht so viel Hoodies. Das war jetzt dann ungefähr so vor 4 Jahren. Und das traf dann so den Nerv, weil es auch ein anderer Schnitt war mit den Schlitzen. Das kannte man vorher so noch nicht. Und dann ist das so ins Rollen gekommen, dass wir dann gierig wurden, mehr zu machen und mehr auszuprobieren und zu sagen, auch wenn das mit den Hoodies so gut klappt, machen wir doch mal eine Bluse. Und so kam dann halt eins zum anderen. Und dann haben wir uns profund mal hingesetzt und haben da auch ein Konzept draus gemacht und haben gesagt, okay, die eigenen Sachen, wenn du deine eigenen Sachen vorführst, das hat natürlich so ein ganz anderes Timbre in der Stimme und wahrscheinlich so eine ganz andere Ausdruckskraft, wieder Stichwort, das schöne Unwort, authentisch, dass das einfach so viel besser funktioniert hat, als wenn ich mich sozusagen in einen Designer schmeiße, der vielleicht gar nicht so wirklich 150%ig zu mir passt.
Dass ihr das gemacht habt, aber so ein bisschen die Herleitung ist mir noch nicht so ganz klar. Kannst du uns noch mal mitnehmen in dem Moment, wo ihr gedacht habt, okay, wir machen jetzt was Eigenes, weil wir daran glauben, dass es das nach vorne bringt. Also wie war dieser Prozess denn eigentlich? Weil das Konzept ja eigentlich der Blog war und Designer zu featuren und nicht eine eigene Brand aufzubauen.
Genau, nee, noch gar nicht. Das war einfach mal so ein Versuch. Ich hatte ja sehr gute Kontakte noch von meiner Arbeit bei Closed zu Fabrikanten in Portugal. Die kannte ich natürlich alle. Und dann habe ich einfach mal angefragt und habe gesagt, sag mal, wenn wir jetzt mal so einen eigenen Hoodie haben, und ich hatte da so eine Idee und habe so einen alten Hoodie da einfach mal so einen Schlitz an den Seiten irgendwie reingeschnitten und gesagt, habe ein bisschen recherchiert und habe gesagt, so habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Ein Hoodie kann man ja auch nicht mehr neu erfinden. Da kann man mal die Bänder und die Accessoires am Hoodie vielleicht neu entdecken. Aber da war ich irgendwie so, fand ich das irgendwie ganz lässig mit diesen Schlitzen. Und dann habe ich einfach, klar, und das ist natürlich ein Risiko, weil sobald du dann eine Anfrage startest, können wir diesen Hoodie mal meinetwegen in Grau oder in drei Farben produzieren, kriegst du dann gleich die Antwort, ja, Sue, wir glauben an dich, wir kennen dich, können wir machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja so eine Mindeststückzahl und die ist ja nicht unerheblich, ne? Also das geht, was weiß ich, bei 300 los, wenn du Glück hast, und endet bei 600 pro Style, ne? und Farbe. Also das ist schon dann natürlich ein ziemliches Risiko, also definitiv.
Und wenn ich mal fragen darf, wie habt ihr das denn finanziert, wenn ihr eh
also,
so
wie gesagt,
knapp
wart? Ja, genau, darfst du. Also die Produzenten haben an uns geglaubt, die haben uns natürlich ein Zahlungsziel gegeben, was wir zum Glück dann erfüllen konnten. Also wir mussten, normalerweise muss man logischerweise Vorkasse machen. Das war sozusagen so ein bisschen der Bonus, der Sympathiebonus und dadurch die langjährige Zusammenarbeit auch, dass uns das wirklich erlassen wurde. Und nur so haben wir das auch echt starten können.
Was hat denn das, was du jetzt gerade tust, mit deiner Herkunft, mit deinem Werdegang so zu tun? Siehst du da Parallelen?
Ja, ich habe ja eingangs diese Geschichte aus New York erzählt, mit diesem sich langsam einem Thema nähernd und das dann sozusagen auch auf die Situation zuschneidern oder darauf eingehen. Und das ist eigentlich so, das ist mir jetzt mit der Arbeit mit Sosu wieder bewusst geworden, einen Gang zurückzuschalten. Und weniger ist mehr, die Kollektion klein zu halten. Jedes Teil, was sozusagen bei uns auf der Stange ist, nochmal zu prüfen, ob es nachhaltig ist, ob es eine Funktion hat. Was kann man damit machen? Und fast jedes Teil von uns kannst du auf zwei bis dreierlei Arten tragen. Die Antonia-Bluse sogar, gibt es einen kleinen Film, kann man auf 7 verschiedene Arten und Weisen tragen, aber dass man halt ein Kleid entwirft, was man auch als Overshirt tragen kann, eine Bluse, die man von beiden Seiten tragen kann. Und das finde ich schön und das ist, glaube ich, was uns auch diese Zeit jetzt in der Pandemie gezeigt hat, dass wir, glaube ich, da alle mal so einen Gang runterschalten müssen und gucken, was brauchen wir wirklich, was wollen wir wirklich und es ruhiger angehen sollten.
Jetzt seid ihr ja mit einer Gruppe von Leuten gestartet und du bist aber ja das Gesicht. Welche Qualitäten bringst du denn sozusagen mit, die anderen vielleicht nicht haben, oder wie war der Entscheidungsprozess, dass du quasi nach außen das Aushängeschild bist?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, die anderen wollten das alle nicht. Dann klang dieser Name Sosu, klingt dann natürlich auch eigentlich ganz cool als Marke. Also ich habe dann natürlich auch Freunde gefragt, die in diesem Bereich tätig sind, die mir gesagt haben, mega Name und da kann man irgendwie was ganz Tolles draus machen. Das klingt ja wohl so super. Und wir versuchen jetzt aber auch, und es ist natürlich auch, genau, und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Geschichten. Zum Beispiel war ich mal auf so einem Bootcamp, so einem Grazia Bootcamp mit Claudia Tenhövel. der Chefredakteurin von der Grazia. Und da hatte ich dann auch schon so ein erstes Modell mit dabei und habe das so vorgeführt. Und dann rutschte ihr, glaube ich, wirklich so raus, oh Mensch, das bist so du, das ist so Sue. Und das blieb halt auch so hängen. Ne? Und ich sage, das ist eigentlich total cool, das so zu nennen. Also weil und dieses so Sue, das bist so du, also dieser Name so Sue soll eigentlich auch dafür stehen, das bist du. Also das bin jetzt zwar ich, aber ich bin austauschbar. Das bist auch du. Das kann jeder sein. So me, so you, so Julia, so keine Ahnung. Also auch so Knut. Es gibt ja auch mittlerweile wirklich Rubriken bei uns, die heißen so Knut, so Jassi, so Helga, meine Mutters, so Vanessa. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Überwindung, wirklich sich immer so vor der Kamera zu zeigen und sich überhaupt zu zeigen, nicht immer so, sondern sich überhaupt zu zeigen, in die Kamera zu sprechen, zu zeigen und auch nur zu zeigen, was man anhat. Ne? Man kommt sich ja, ich weiß noch, man kommt sich immer doof vor. Ich habe früher mal viel Sachen so gerepostet oder habe, was weiß ich, viel Landschaft aufgenommen und man entwickelt sich ja auch dahin. Ne? Ich habe gesagt, ich werde nie im Leben werde ich in diese Kamera sprechen und dieses Handy vor meiner Nase halten. Und heute ist das für mich so selbstverständlich. Also das kommt auch alles nicht über Nacht, sondern man wächst da natürlich rein und man traut sich immer mehr, weil man natürlich dann auch die Bestätigung von der Community bekommt, die das sehen wollen und die das kommentieren. Und wenn Sachen gut befunden werden, dann macht man da ja auch weiter. Und das wurde, so bin ich dann auch letztendlich da reingewachsen. Aber ich ermutige mein Team sehr stark. Und das ist natürlich immer sehr mühsam, immer alle zu erinnern. Und schickt mir bitte Videos und schickt mir bitte Fotos. Auch meine Schwester hat mich damit geködert. Die lebt ja mittlerweile auf Mallorca und arbeitet von dort aus. Sie hat mich damit geködert, weil ich natürlich traurig war, dass sie da hingezogen ist und wir uns dadurch auch weniger sehen und weniger so ein bisschen auch so ein bisschen vis-à-vis arbeiten können. Dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich auf Mallorca bin, dann schicke ich immer ganz schöne Fotos in der Sonne und dies und jenes. Und die ist so im Stress immer. Sie hat ja auch immer nur einen kleinen Slot, wenn die Kinder in der Kita sind. Und dann sitzt sie da natürlich auch mit Sweatshirt und dann hat also wirklich überhaupt gar kein Interesse daran, sich jetzt in irgendeiner Form hübsch zu machen. Machen, um ein Video aufzunehmen. Das ist ja dann doch schon auch immer mit Arbeit und Aufwand verbunden. Ja, und man absolut. Muss sich vor allen Dingen auch danach fühlen. Und selbst wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich sehe heute nicht gut aus, klar, dann kann man mal einen Filter nehmen. Ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Schutzfilm. Nichtsdestotrotz muss man die Energie haben, was Gescheites zu sagen oder auch so ein Sendungsbewusstsein zu haben, dass man das Gefühl hat, man hat auch was zu sagen.
Wie empfindest du das denn, dass du quasi ja im Grunde auch so präsent sein musst auf Instagram, um die Marke nach vorne zu bringen?
Also als allererstes empfinde ich das nicht negativ, logischerweise, sonst würde ich es nicht machen. Mhm. Ich empfinde das auch, also sagen wir mal zu 99% nicht als Druck, sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht machen. Und es funktioniert nur, weil es mir schon auch Spaß macht. Mhm. So, es funktioniert nur über Leidenschaft und den Spaßfaktor. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, könnte ich es auch nicht machen. Ja. Und wenn ich mich manchmal nicht so gut fühle, und das ist halt das Tolle, wir haben mittlerweile so viel Content auf dem Blog und durch unser Team, wenn ich mich nicht gut fühle, was zu sagen und das ist ja in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es ganz oft Tage, wo auch ich schwer aus dem Bett komme und mich mies fühle und traurig fühle oder man hat eine furchtbare Nachricht bekommen, dann gibt es halt, wie gesagt, auch Yassi, die ja auch Social Media bei uns macht und es gibt halt wirklich so viel Content, dass man das mal auch ein paar Tage überbrücken kann, dass man nicht in Erscheinung treten muss. Also darf kein Muss dahinter stecken. Und wenn es gute Tage ist, wo man wirklich, wenn ich energetisch bin, wenn ich das Gefühl habe, oh, heute könnte ich den ganzen Tag nochmal die ganze Kollektion vorführen, dann kann man ja auch vorproduzieren. Ne? Es muss ja dann auch nicht immer alles so super live sein.
Das stimmt. Und empfindest du denn manchmal einen Druck, da die Marke ja doch so Sue heißt und du das stärkste Gesicht sozusagen bist, aber natürlich mehr Leute dranhängen, die ihr Brot damit verdienen? Ist es für dich was du mit so einer Leichtigkeit bespielen kannst, oder ist es für dich auch manchmal ein Druck?
Gute Frage. Also, ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass es ein bisschen gleichgewichtiger ist, dass die anderen auch mehr in Erscheinung treten. Und ich glaube, das kommt so. Ich glaube, wenn wir dann nochmal so im Team wachsen, und wir haben jetzt zum Beispiel eine ehemalige Praktikantin, die ihr Modestudium absolviert hat, die kommt jetzt im Juli wieder zu uns als freie feste Mitarbeiterin. Da freue ich mich schon drauf, weil wir auch so, da hat man auch mal wieder verschiedene Generationen vor der Kamera, und die hat auf jeden Fall Lust, auch Sachen zu präsentieren und auch mehr in den Vordergrund zu treten. Und bei den anderen muss ich das einfach respektieren. Also Knut macht das ja auch immer bedingt, aber halt immer nur, wenn er sein Lost and Found, das ist so seine feste Rubrik am Ende des Monats. Und ansonsten ist er mittlerweile wirklich voll eingespannt in Kampagnenplanung bei uns und Marketing und letztendlich auch Recruiting und die ganzen Kooperationsanfragen. Also wir sind ja so ein klassischer Hybrid. Wir haben ja dann auch noch viele Kunden, die mit uns auch Kooperationen eingehen können. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit mit Verträgen und so weiter und so fort. Und das macht Knut halt auch. Und dann bleibt natürlich nicht mehr so viel. Das ist wirklich aufwendig. Ne? Man denkt immer so, oh, mal eben mal so 5 Sekunden was sagen und posten und fertig. Also es ist dann schon, wie gesagt, man muss in der Stimmung sein, man muss sich gut fühlen, man muss auch wirklich was zu sagen haben, und man muss diesen Moment, den muss man einfach fühlen können, dass das jetzt einfach gut passen würde, auch zu dem Rest der Stories, die an diesem Tag gerade passiert, ne? Und nicht einfach so, der erzählt jetzt das und der das. Es muss ja irgendwie eine Geschichte sein, es muss ja Storytelling sein, und da muss man schon in dem Kontext einfach bleiben.
Im Grunde ist es ja,
je klarer das ist, desto besser funktioniert es auch.
Ja. Naja, da bist du ja auch Profi. Und ich finde aber, dass ich finde manchmal, so ein Instagram-Tag sieht eigentlich schon wie ein voller Arbeitstag aus. Und du hast aber ja trotzdem noch eine Firma zu führen, ne?
Ja, und trotzdem ist es auch nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Man hat immer so das Gefühl, das habe ich bei anderen auch, wenn ich da gucke, oh, jetzt habe ich da so viel mitgekriegt und weiß. Und dann denke ich so, nein, aber es waren doch jetzt gefühlt eigentlich nur so insgesamt 10 Minuten, ne? Zwar in verschiedenen Abschnitten, aber natürlich passiert immer noch ganz viel zwischendurch und auch danach und auch privat, aber das verwischt so. Also meine Follower oder meine Freunde denken auch, ich bin nur am Handy, und sind dann immer überrascht, wenn ich dann stundenlang beim Abendbrot sitze, du guckst ja gar nicht auf dein Handy. Wieso? Ja, nein.
Ja.
Ne? Also, aber das ist natürlich auch, wie gesagt, da muss man sich auch selber disziplinieren, und man entwickelt auch so ein bisschen nach einer Weile so einen Rhythmus, wann man mal wieder was posten möchte oder kann. Oder wie gesagt, ich spreche mich da auch zum Glück sehr gut mit Yassi ab und sage, was planen wir? Also wir planen ja auch die Woche auch in den Stories, was wollen wir diese Woche erzählen, was liegt an, was haben wir für Content auf dem Blog, was passiert, gibt es irgendwie Tag der Farbe oder Tag des Kusses oder was können wir dazu generieren, wie können wir unsere Follower damit einbinden und, welche Kooperationen haben wir, was müssen wir vorproduzieren, so gestaltet sich im Prinzip unsere Woche, und dann ist das schon so ein ganz gutes Gerüst, also dann wacht man nicht mehr auf, das war früher natürlich so, als das alles noch so, wie gesagt, als wir alle so bunte Schmetterlinge waren und uns noch nicht so eingefangen haben, da ist da jetzt schon, es ist schon so ein Gerüst und das hilft natürlich auch in der Planung und in der Struktur.
Ich hab so ein bisschen drüber nachgedacht, wie man deine typische Kundin beschreiben kann. Und mir ist es sehr schwer gefallen, das festzulegen. Und ich finde, du hast es gerade so toll beschrieben, indem du gesagt hast, es ist nicht nur so Sue, sondern es ist auch so du oder so you oder so Julia oder so Stephanie. Wie kriegst du das denn hin? Weil ich finde, dass ganz viele Influencer-Labels ja sehr spitz sind in ihrer Zielgruppe. Und ich finde es so schön bei dir, dass es so eine Freiheit und so eine Diversität hat. Wie
Das ist
geht
mir auch
das?
ganz wichtig und das finde ich toll, dass du das so erkannt hast. Und das macht es aber auch ungleich schwerer, weil wir natürlich alle dazu tendieren, Marken, Menschen in Schubladen zu packen. Wir möchten gern eine ganz klare, für was stehst du? Und das fällt mir immer unheimlich schwer, das zu beantworten, weil. Und das war so schön. Ich habe in den letzten Jahren auch viel Therapie gemacht und mein Therapeutin, die Konklusion war, du bist einfach eine sehr facettenreiche Frau. So, und das gab mir auch nochmal die Bestätigung, das ist einfach so. Das habe ich irgendwie, das habe ich verstanden und da hat er mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und das versuche ich auch, also da habe ich jetzt auch gar keine Scheu mehr. Das zu zeigen, weil das Leben ist facettenreich. Wir Menschen sind alle so divers sowieso. Und warum das nicht zeigen, dass man einfach, dass man ganz viele Seiten hat und dass man das auch leben kann und dass man niemanden ausgrenzt? Und das ist ja das Tolle. Und ich finde, auch bei den meisten Marken, die zirkeln das ja auch so. Grenzen sich ja auch ab und zirkeln das ein, für welche Zielgruppe sie designen oder für was sie stehen. Und ich finde das fatal. Also ich möchte mich da und würde mich da nie festlegen wollen. Ich finde es total toll, dass unsere Blusen Teenager tragen, dass meine Tochter sie liebt und ihre Freundin und aber auch die Mütter. Und ich glaube, das hat sich auch so verändert. Also ich früher. Noch vor ein paar Jahren war das so, dass die Töchter auf gar keinen Fall das tragen wollten, was ihre Mütter tragen und sich definitiv abgrenzen wollen. Und ich glaube, heute, vielleicht auch wahrscheinlich mit Sicherheit auch durch unseren Erziehungsstil, der sich ja auch verändert hat mit unseren Kindern, ist das viel freundschaftlicher und viel mehr auf Augenhöhe. Ja, also ich glaube, dieser extreme Wunsch, sich abzugrenzen, erlebe ich auf jeden Fall in meinem Umfeld nicht so sehr.
Das heißt, du hättest mit 20 wahrscheinlich auch eine andere Marke gemacht als jetzt, weil du einfach Erfahrungen
Das
mitbringst.
kann ich, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil, keine Ahnung, ich kann die Uhr jetzt nicht mehr, ich kann die nicht mehr zurückdrehen, aber ich finde. Ich versuche immer generell Teile zu entwerfen, die möglichst zeitlos sind, seasonless sind, also keiner Saison unterliegen und die, wie gesagt, niemanden ausgrenzen und vor allen Dingen nicht altersmäßig. Das ist mir ganz wichtig. Diese ganze Altersdiskussion finde ich wahnsinnig mühsam und anstrengend.
Ja. Warum findest du das so?
Ja, habe ich jetzt schon drauf gewartet, auf dein Warum. Warum ist das? Naja, weil ja, ich finde dieses, weil das wieder was mit Abgrenzung zu tun hat. Ne? Wenn man sagt so, Ü40, Ü50 Blogger. Wie gesagt, ich finde, es hat nichts mit Lebensgefühl, sondern mit Ausgrenzung und Abgrenzung zu tun. Und das finde ich, und ich finde, Mode sowieso unterliegt keiner Altersgrenze, sondern einfach nur seinem persönlichen Stilgefühl. Ne? Genauso wie, wurde ich auch neulich gefragt, Feminismus und Mode. Und ich sagte so, was heißt das Feminismus und Mode? Also Feminismus findet im Kopf statt und Mode ist dein persönlicher Ausdruck. Mode ist Kommunikation und wird jeden Tag neu erfunden. Du wachst ja jeden Morgen nicht immer mit dem, also nicht immer mit dem gleichen Gefühl aus, sondern du wachst auf und schaust oder fühlst in dich rein. Wie fühlst du dich heute? Was hast du heute für Termine? brauchst du eine Hülle, brauchst du einen Schutzmantel oder eine Schutzpulli, Bluse, Hülle, oder fühlst du dich super selbstbewusst und stark und energetisch und hast Lust auf einen Teil, so hoppla, hier komme ich und willst dich zeigen, so, oder bist traurig und brauchst kuschelige, warme Töne und Materialien, oder fühlst du dich besonders gut, keine Ahnung. Also das ist so, ne, also wie, das ist ja das Schöne an Mode, dass man damit spielen kann, dass man aber auch gucken kann, wie kann sie das Lebensgefühl, was ich heute habe, positiv unterstützen. Und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von einem Bewerbungsgespräch oder was weiß ich, Gang zum Arbeitsamt oder so, ne? Sondern ich rede jetzt wirklich von, wie kann ich mich noch besser fühlen, oder was kann Mode mir geben, damit ich mich besser fühle.
Das klingt so ein bisschen.
Aber auch wirklich stimmungsaufhellend und aufheiternd.
Das klingt ein bisschen, als wäre das auch so eine Mission oder so ein Gedanke, den du gerne mitgeben wollen würdest, ne?
Total, total. Weil ich, wie gesagt, ich war ja auch lange im Verkauf. Und man geht, und das, da muss ich mich auch selber immer wieder korrigieren. Ich merke das zum Beispiel, gestern hatte ich das im Live-Talk mit jemandem, die auch viel so Kleiderschrankberatung macht und viel auch mit Kundenkontakt hat. Wenn man natürlich so ein bisschen in dieser Szene oder Modeszene ist, dann hat man natürlich oft so ein Gefühl, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ne? Man muss immer gucken, dass man immer wieder 3 Schritte zurückgeht und sagt so, das ist nicht selbstverständlich, wie ich das anziehe. Ich gehe dann immer von mir aus und denke, ist doch aber ganz klar, dass das zusammenpasst, und ist doch ganz klar, dass diese weiten Ärmel unterm Blazer passen. Das muss man doch einfach nur ausprobieren. So, aber es gibt, ne? Also es gibt einfach ganz, ganz viele Frauen, die sich bestimmte Sachen einfach nicht trauen, die sich nicht so gerne mit sich und ihrem Typ beschäftigt haben und die einfach ein bisschen mehr Anleitung und Hilfe brauchen und Beratung. Und da muss ich mich auch selber immer so ein bisschen korrigieren und zurückgehen und das nicht so als klar, so selbstverständlich voraussetzen, dass man jetzt das miteinander kombiniert, sondern genau, was du schon sagst, Mut machen für Mode ist absolut meine Mission. Und Antonia, diese unser Icon Piece, so eine Bluse mit so wahnsinnig weiten Ärmeln, ist ein gutes Beispiel. Da hat selbst meine Schwester nicht dran geglaubt, dass das erfolgreich wird. Und ich war natürlich auch unsicher, weil ich natürlich aus dem Verkauf bin und ich hatte auch schon so ein bisschen die Schere im Kopf, dass die Frauen sagen, oh mein Gott, da kriege ich ja nie im Leben einen engen Mantel oder einen Blazer drüber. Aber ich habe trotzdem dran geglaubt. Ich habe gesagt, ja, aber Oversized ist jetzt modern. Es gibt mittlerweile, so langsam gab es dann damals, das waren ja vor 2, 3 Jahren, gab es da auch endlich lange so Oversized-Mäntel, wo das dann irgendwie gut gepasst hat, dass dieses Thema eigentlich nie aufkam. Ne? Mhm. Und das ist echt unsere bestverkaufteste Bluse, nach wie vor immer noch auf Platz 1.
Bist du mit deiner Arbeit, die du jetzt machst, bist du da beruflich so angekommen, wo du sein möchtest? Oder bist du, also wie ich dich jetzt kennenlerne, bist du ja super flexibel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du irgendwann nochmal was ganz anderes machst.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also keine Ahnung. Also ich, im Moment bin ich super, super happy mit dem, was ich mache. Und ich glaube, das entwickelt sich auch mit den sozialen Medien, wird sich das noch weiterentwickeln, weil da ja auch so wahnsinnig viel passiert mit Live-Shopping-Apps und so weiter und so fort. Und da freue ich mich schon total drauf, weil das ist so auch immer mit viel Adrenalin verbunden und ich brauche regelmäßig solche Kicks, wo ich mich dann so hinarbeiten kann und wo ich mich drauf freue und wo es einfach so Aufregung in meinem Leben gibt. Also das ist schon, das ist schon auffällig auch. Und das sind solche Punkte, die mich dann auch so weiterbringen und herausfordern. Ja, genau, ich brauche einfach Herausforderungen. Ich glaube, das ist noch besser formuliert. Und ich habe einfach täglich momentan echt so wahnsinnig viele Ideen an Styles und ich werde jetzt schon immer so gebremst, weil eigentlich haben wir uns natürlich vorgenommen, die Kollektion immer ganz klein zu halten. Ne? Also wirklich so eine mit leichtem Gepäck, eine kleine Kofferkollektion zu machen, die Teile, die man wirklich braucht und nicht schneller, höher, weiter. Und von daher muss ich, lerne ich aber auch gerade, mich zu reduzieren und auch zu gucken, dass es überschaubar wird und dass wir das auch wirklich einhalten. Ne? Und dann in Sachen Nachhaltigkeit wird so wahnsinnig viel gerade entwickelt und passiert so viel. Und ich war gerade bei unserer Stricktechnik in Osnabrück sitzt die, und das hat so einen Spaß gemacht. Und auch weil ich nur mit Frauen zu tun habe. Also unsere Agenten in Portugal sind Frauen, die Fabrikbesitzerinnen sind Frauen und die Männer bringen uns den Kaffee. Also es ist wirklich so eine reine, ne, also wir sprechen nicht über Woman Empowerment, wir leben es wirklich. Und wie gesagt, auch unsere Stricktechnik und Strickerinnen sind auch alles Frauen da in Osnabrück. Und da haben wir gerade so viele tolle recycelte Garne gesehen. Das ist so toll, weil noch vor einer Saison gab es 3 Farben. Mhm. Und jetzt gibt es eine ganze Farbkarte. Und das ist so, das macht so einen Spaß, wo ich sage, oh, da passiert so viel. Mhm. Jetzt habe ich gerade den Proto gekriegt, möchte wahnsinnig gern eine Leggings machen, aus recycelten Nylon. So, das Plastik, was es halt schon gibt auf der Welt, dass man das wenigstens irgendwie gut nutzen kann und verwenden kann. Und das freut mich dann einfach, wenn das dann auch noch so rauskommt, dass es gut sitzt und gut aussieht und sich auch gut anfühlt vor allen Dingen. Hm.
Na, ich höre schon, du hast noch viele Pläne und ganz, ganz viele Ideen im Kopf. Wir sind leider schon am Ende des Formats angelangt. Aber das Format heißt ja 5:1 und deswegen frage ich dich noch nach 5 Tipps für Leute, die auch gerne eine Personal Brand gründen möchten.
Als allererstes muss natürlich das Produkt stimmen. Also du musst Recherche betreiben. Gibt es dieses Produkt noch? Was ist unique? Ne? Was kannst du bieten, was es woanders nicht gibt? Was ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal? Ich finde, sowas ist immer schön, weil man dann natürlich auch irgendwie das, weil es sich einfach leichter und schöner erzählt und auch natürlich authentischer, weil es irgendwas mit dir zu tun haben muss. Das finde ich fast genauso wichtig. Was hat das, was du machst, mit dir zu tun? Brennst du dafür? Hast du die Leidenschaft? Hast du da eine Vision? Dass es heutzutage natürlich nachhaltig sein muss. Und ich finde auch, ich finde, man muss gar nicht so unbedingt seine Zielgruppe dafür im Blick haben, sondern einfach so, ich finde es wichtig, dass man es auch für sich selber macht. Und dann überträgt sich das schon auf eine große Gruppe. Wenn du daran glaubst und wenn du das Gefühl hast, oh Wahnsinn, das ist so toll, das mache ich jetzt einfach. Ich glaube, das transportiert schon 90%.
Danke, Sue. Ich freue mich sehr, dass So Sue auch So Stephanie und So Helga und So Knut ist. Das offene Konzept macht unglaublich viel Spaß. Ich danke auch allen anderen tollen Frauen, die für diese Staffel mit mir gesprochen haben. In der nächsten Staffel geht es dann um Architektur. Bis dann.